Es ist so cool, dass ihr euch auf den Weg heraufgemacht habt. Es ist genial, dass Gott uns ermöglicht, dass wir hier Brockengottesdienst feiern dürfen. Und ich bin dankbar dem Brockenwirt gegenüber, dass er uns hier seinem Saal zur Verfügung stellt. Das ist so genial. Wenn ihr euch mal rumdreht, es gibt gerade eine schöne Sicht darunter. Guckt euch das mal an. Wir sind hier oben auf dem Brocken und wir können weit ins Land schauen. Und Gott sagt, ich liebe dieses Land. Ich liebe die Menschen, die hier sind. Manche seit Generationen hier, manche sind hierher zum Studium oder sonst wie. Und Gott liebt all diese Menschen, die hier sind. Und so kunterbunt, wie Gott die Menschen hier in diesem Land zusammengestellt hat, so kunterbunt sind wir heute auch hier. Wenn ihr euch umschaut, das ist auch echt klasse. Wir haben eine ganz große Abordnung von Chinesen unter uns. Gebt euch mal kurz zu erkennen. Klasse, dass ihr da seid. Haben wir auch ein paar Urharzer unter uns? Dann gebt euch mal zu erkennen. Ja, es sind auch noch ein paar Urharzer unter uns. Genial. Ja, also ich freue mich so darüber, dass wir hier Gottesdienst feiern können. Das Thema meiner Predigt und das Thema dieses Gottesdienstes ist Glaube versetzt Berge. Und ich sage euch, wir haben ein spannendes Thema vor uns. Glaube, der Berge versetzt. Was für eine Utopie, Berge zu versetzen. Habt ihr schon mal sowas gemacht? Klar, mache ich jeden Sonntag. In meiner ersten Predigt, als ich hier im Harz neu war, vor fast 6 Jahren, habe ich dieses Bild mal gebraucht. Ich habe gesagt, stell dir vor, jemand von uns hätte diesen Glauben der Berge versetzt und würde zum Brocken sagen, heb dich und wirf dich in die Nordsee und wir hätten eine neue Insel. Wäre schade, dann würde uns der Brocken hier fehlen. Und ja, also dann hätten wir Berge mit Strand. Doch wenn man sich ehrlich gegenüber ist, empfindet man dieses Bild, den Brocken zu versetzen, überzeichnet und utopisch. Utopie heißt ja laut Duden, ich habe mal nachgeschlagen, undurchführbar erscheinender Plan. Utopisch ist ein undurchführbar erscheinender Plan. Es ist undurchführbar, den Brocken in die Nordsee zu versetzen. Oder auch Idee ohne reale Grundlage. Das ist eine nette Idee, so Brocken mit Strand, vielleicht mit Sandstrand oder sowas, aber es ist eine nette Idee, aber hat keine reale Grundlage. Bevor ich auf den Text eingehe, den wir gerade gehört haben, will ich nochmal mit einem anderen Text anfangen. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen. Sie steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 21, ab Vers 18. Wer eine Bibel dabei hat, wer sie hier den Berg raufgeschlagen hat, dann lohnt es sich, sie erst recht aufzuschlagen. Also wer eine Bibel dabei hat, kann sie gerne aufschlagen. Matthäus-Evangelium, Kapitel 21, ab Vers 18. Als Jesus früh am nächsten Morgen nach Jerusalem zurückkehrte, hatte er Hunger. Und als er am Straßenrand einen Feigenbaum sah, ging er hin, fand aber nichts als Blätter daran. Da sagte er zu dem Baum, nie wieder sollst du Früchte tragen. Und augenblicklich verdorrte der Baum. Die Jünger sahen es voller Staunen. Wie konnte der Feigenbaum so plötzlich verdorren, fragten sie. Jesus antwortete, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, könnt ihr nicht nur das tun, was mit dem Feigenbaum geschehen ist. Ihr könnt dann sogar zu diesem Berg hier sagen, heb dich empor und stürz dich ins Meer. Und es wird geschehen. Wenn ihr betet und im Glauben um etwas bittet, werdet ihr es erhalten, was immer es auch sei. Was für eine Geschichte. Fast genauso utopisch, wie die Harzer Berge in die Nordsee zu verpflanzen. Ohne jede reale Grundlage. Kein Wunder, dass immer wieder Theologen aufgetreten sind in der Kirchengeschichte und meinen, dass man solche Märchen modernen Menschen nicht zumuten kann. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wie es euch geht. Kann man solche Geschichten heutzutage noch jemandem zumuten? Als ich meine Ausbildung, meine theologische Ausbildung gemacht habe, habe ich auch Katechetikunterricht gehabt, also gelernt, wie man Religionsunterricht an Schulen unterrichtet. Und mein Prüfungsthema war der Durchzug durchs Schilfmeer. Also ihr kennt vielleicht die Geschichte von Moses, und Mose holt das Volk Israel, das vorher in Sklaverei gelebt hat, aus Ägypten raus. Sie kommen ans Meer. Die Ägypter wollen sie nicht ziehen lassen. Da kommt der Pharao und seine Streitwagen hinterher. Und im Auftrag Gottes teilt Mose das Meer. Und die Israeliten gehen trockenen Fußes rüber. Und als die Ägypter hinterher wollen, schlagen die Wassermassen zusammen. Utopische Geschichte, verrückte Geschichten. So was kann man doch heutzutage niemandem mehr zumuten. Ich habe mich damals mit der Prüfungskommission angelegt. Die haben mir schon vor der Unterrichtsstunde in der Grundschule gesagt, Herr Ketz, haben Sie gesagt, solche Geschichten kann man heutzutage keinem Kind mehr zumuten, keinem Menschen mehr zumuten. Wenn Sie diese Geschichte erzählen, dann übertragen Sie die, aber behaupten nicht, sie sei wahr gewesen. Ich als jugendlicher Heißsporn, ich habe mich mit der Prüfungskommission durchweg angelegt und bin auch knallhart durch die Prüfung durchgerasselt. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass unser Gott, den Gott, wo die Christen sagen, an den glauben wir, dass unser Gott sowas kann. Ja, aber es gibt gerade immer wieder so Theologen, die der Meinung sind, das sind Märchen und die kann man den modernen Menschen nicht zumuten. Der bekannteste Modern, der in der Moderne geprägt hat, ist Rudolf Bultmann. In Kreisen von Christen, die sagen, mir ist die Bibel wertvoll, wird Rudolf Bultmann gern auch als Feind gesehen. Er hat die Grundlage für die historisch-kritische Bibelauslegung gelegt. Und diese geht, grob gesagt, stimmt nicht ganz genau, aber grob gesagt davon aus, dass die Bibel nur bedingt wahr ist und man genau sezieren muss, welches Textfragment wohin gehört. Was die wenigsten wissen, ist, dass Rudolf Bultmann ein frommer Mann war, ein gläubiger Mann. Er hatte nämlich ein edles Anliegen. Er merkte, dass viele seiner Zeitgenossen Schwierigkeiten mit solchen utopischen Bibeltexten hatten, wie wir heute einen gelesen haben. Wer kann schon zu einem Baum sagen, verdorre? Und im Zeitraffer passiert live vor den Augen, dass er verdorrt. Oder wer kann, bei Jesus erzählt man, über Wasser laufen? Wer kann das schon? Und das vielleicht auch noch im Sturm. So hätte es viele Beispiele gegeben, wo die Bibel völlig unglaubwürdige Geschichten erzählt. Nehmen wir von dem einen Wunder, was wir gerade gesungen haben, Wasser zu Wein. Wer kann das schon? Wasser zu Wein machen. Es entspricht einfach nicht unserem Erfahrungshorizont. Und die Bibel erzählt die Geschichte, dass auf einer Hochzeit hat Jesus tatsächlich einem Brautpaar damit geholfen, die Hochzeitsfeier zu retten. Die Hochzeitsfeiern in Israel, die gingen eine Woche. Und mitten in dieser Feier ist ihnen doch glatt der Wein ausgegangen. Und so hat Jesus eingegriffen. Ein Schwabe in dem pietistisch geprägten schwäbischen Land, da sagt man ja, Alkohol ist nicht so eine gute Sache. Und da hat eine Schwabe mal gesagt, das war nicht das beste Stück vom Herrn Jesus, als er da Wasser in Wein gemacht hat. Und ich habe mal nachgeguckt, es waren über 600 Liter. Also er hat nicht nur ein bisschen Wasser in Wein gemacht, sondern er hat gleich richtig zugelangt. Ja, also wie geht's uns, wenn wir solche Geschichten hören? Nette Geschichten, aber völlig unglaubwürdig. Und da setzt Rudolf Bultmann an und sagt, ich möchte gerne, dass die Menschen ein offenes Ohr für das Evangelium haben, dass die Menschen hören, Gott liebt dich und Gott möchte dich retten. Und er sagt, solche Geschichten behindern nur, dass Menschen dieses Ohr sich öffnen. Und deswegen hat er gesagt, okay, müssen wir genau hinschauen. Vielleicht sind das Zudichtungen oder Mythologien, die da entstanden sind. Und wir müssen diese unglaubwürdigen Geschichten aus der Bibel wegerklären. An dieser Stelle will ich nur mal kurz festhalten, ich bin anderer Meinung als Rudolf Bultmann. Ich glaube, er hat damals einen falschen Weg eingeschlagen. Sein Motiv war gut. Aber ich glaube, man macht die Bibel nicht glaubwürdiger dadurch, dass man Sachen aus der Bibel rausstreicht. Wenn wir von einem Gott reden, den es tatsächlich geben soll, der nicht nur einfach eine Theorie ist, warum soll dieser Gott, der größer ist als das Universum, warum soll dieser Gott nicht die Möglichkeiten haben, die weit über unsere Möglichkeiten hinausgehen? Warum soll dieser Gott nicht die Möglichkeit haben, Mensch zu werden, sich ganz klein zu machen, so als ob du die Möglichkeit hättest, sich zur Ameise zu machen? Ich nehme an, du kannst das nicht. Aber einen Gott, dem alles möglich ist, dann sollte doch das auch möglich sein. Und er wurde Mensch und er hat Wasser in Wein verwandelt. Klar, dass so einem allmächtigen Gott dann Geschichten drumherum passieren, wo man sagt, völlig utopisch, völlig unglaubwürdig. Aber so einem Gott wäre das möglich. Und ich glaube an diesen Gott, von dem die Bibel berichtet. Aber jetzt geht Jesus weiter und sagt, auch ihr könnt solche Sachen tun. Also, wie gesagt, ich habe bisher noch nicht den Brocken geschafft, in die Nordsee zu versetzen. Und ich habe es auch nicht vor. Aber das macht mir schon zu denken, dass Jesus sagt, wenn ihr nicht zweifelt, dann könnt ihr das tun. Überzeichnet da Jesus? Will er einfach nur was veranschaulichen? Oder meint er es ernst? Haben wir einen Glauben der Berge versetzt? Hast du schon mal Wasser in Wein verwandelt? Und wie ist das mit dem auf dem Wasser gehen? Die Strategie heutzutage in unseren Gemeinden scheint folgende zu sein. Grundsätzlich bejahen wir ja die Geschichten aus der Bibel. Bei Jesus war das damals schon irgendwie möglich. Und auch bei seinen Jüngern nehmen wir das weitgehend an. Vielleicht gehen wir so weit, dass wir es prinzipiell grundsätzlich auch heute noch für möglich halten. Aber den Harz in die Nordsee schmeißen? Andreas, komm, hör auf. Das ist Utopie ohne reale Grundlage. Warum sollte Gott das wollen? In der Frage, warum sollte Gott das wollen, zeigt sich für mich so zwei unausgesprochene Annahmen. Die erste Annahme ist, wir glauben stillschweigend, Gott hat heutzutage kein Interesse mehr an großen Wundern. Also ich hätte auch keine Antwort, warum sollte Gott wollen, den Harz in den Meer zu schmeißen, keine Ahnung. Aber glauben wir überhaupt noch daran, dass Gott so spektakuläre große Wunder tun kann? Oder haben wir unseren Gott verkleinert? Und das Zweite ist, selbst wenn Gott das möchte, warum sollte das in meiner Nähe passieren? Vielleicht, wieso sollte Gott das durch mich tun wollen? Ich bin nicht dazu auserwählt, die Geografie von Deutschland zu verändern. Würde ich Ärger mit dem Katasteramt vielleicht kriegen. Darf ich euch herausfordern? Und die Bibel ist herausfordernd. Ich möchte euch gerne herausfordern heute. Was wäre, wenn Gott das anders sieht? Was wäre, wenn Gott heute noch Interesse an großen Wundern hat? Was wäre, wenn Gott sie durch ganz normale Christen, nämlich durch dich und mich, tun möchte? Glaubst du, dass das denkbar ist? Ich möchte noch jetzt rüberkommen, und da sind wir schon mitten in unserem Predigttext, den wir schon gehört haben. Ich möchte noch mal mit euch den Text anschauen. Matthäus Evangelium Kapitel 17, ab Vers 14. Als sie zu der Menschenmenge zurückgekehrt waren, kam ein Mann zu Jesus, warf sich vor ihm auf die Knie. Also da kommt jemand zu Jesus und wirft sich auf die Knie vor Jesus und sagt, Herr, hab Erbarmen mit meinem Sohn. Er ist Epileptiker und leidet furchtbar. Oft fällt er sogar ins Feuer oder ins Wasser. Jesus treibt gleich da einen Dämon aus. Ich möchte an dieser Stelle festhalten, es wäre falsch zu behaupten, jeder Epileptiker wäre von einem Dämon besessen. Aber ich will auch sagen, es ist eine Wahrheit der Bibel, dass manche Krankheiten von Dämonen ausgelöst werden. Solche Sätze sind wir in Europa nicht mehr so gewohnt. Wir sind nicht mehr so gewohnt, so zu denken. Aber für die Bibel ist es eine Klarheit, eine Wahrheit, die gerade hier auch in dieser Geschichte greift. Der Vater hat also einen Sohn, der von außen betrachtet, wie jemand wirkt, der einen epileptischen Anfall hat. Doch das Geniale an Jesus ist, Jesus sieht tiefer. Jesus sieht, ob es eine Krankheit ist und er hat Kranke geheilt. Oder ob jemand von einem Dämon fremdgesteuert wird. Und Jesus sieht an dieser Stelle, da ist was in der geistlichen Welt nicht in Ordnung. Da ist ein Dämon. Doch uns geht es häufig so wie den Jüngern damals. Vers 16 heißt, ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, doch sie konnten ihn nicht heilen. So geht es uns doch heutzutage, oder? Und ich glaube, quer durch alle Konfessionen durch. Und wisst ihr was? Viele Leute, die nicht Mitglied einer Kirche sind, oder auch manche Leute, die Mitglied einer Kirche sind, fragen sich zu Recht, ihr redet immer davon, dass euer Gott stark ist. Aber sehen tun wir es nicht. Ich habe euch eine herausfordernde Predigt heute versprochen, ja? Das ist herausfordernd. Ich glaube, wir schauen nicht tief genug. Und da gibt es unter Christen jetzt zwei extreme Positionen. Die einen gehen davon aus, dass Krankheit in unserer modernen Welt nie etwas mit übernatürlichen Geistwesen zu tun hat. Dämonen. Das ist Aberglaube von früher. Ich glaube, deshalb scheitern wir auch an so manchen Punkten. Aber es gibt auch die andere Extremposition, die hinter jedem Gebüsch einen Dämon sitzen sehen. Die liegen genauso falsch. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Jesus hat Kranke geheilt und an dieser Textstelle hier einen Dämon ausgetrieben. Es ist wichtig, im Gebet und im Fasten auf die Stimme unseres Gottes zu hören, was er sagt. Und damit sensibel dann umzugehen. Die Reaktion von Jesus zum Versagen seiner Jünger fällt heftig aus. Was seid ihr doch für eine ungläubige und verkehrte Generation, erwiderte Jesus. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange euch noch ertragen? Bringt den Jungen her zu mir. Jesus tut das, wozu seine Jünger nicht imstande waren. Dann trat Jesus dem Dämon mit Macht entgegen. Mit Macht, ein Gott, der stark ist. Mit Macht entgegen und der Dämon verließ den Kranken und von diesem Augenblick an war der Junge gesund. Stell dir vor, sowas würde in unseren Gemeinden passieren. Jemand mit Epilepsie, AIDS oder Krebs würde gesund werden und das auf eine Art und Weise, dass jeder x-beliebige Arzt das bestätigen könnte. Nicht nur einfach eine Utopie, sondern wirklich passieren. Da wäre was los. Das kommt dem Bergeversetzen schon sehr nahe. Und da sind wir bei unserer Frage, warum passiert das bei uns nur im Kleinen, im Verborgenen? Und Jesus hat eine Antwort. Vers 19, später als die Jünger mit Jesus allein waren, fragten sie, warum konnten wir den Dämon nicht austreiben? Und Jesus antwortet, wegen eures Kleinglaubens. Ich sage euch, selbst wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort, und er wird dorthin rücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Und ich will euch nochmal was sagen. Ich glaube, wenn Jesus das so sagt, dass er das so meint, wie er es sagt, können wir gerne darüber diskutieren. Ich bin nach dem Gottesdienst so ein bisschen da. Mich würde interessieren, was ihr dazu denkt. Ja, aber damit sind wir auch am Kern der heutigen Predigt angekommen. Wodurch werden Berge versetzt, Meere geteilt, Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben, Menschen befreit? Jesus sagt, durch euren Glauben. Jetzt ist nicht der Glaube ein mächtiges Werkzeug, so nach dem Motto, wenn nur dein Glaube stark genug ist, dann wirst du geheilt werden. Das ist Blödsinn. Das steht hier nicht. Das steht hier ganz und gar nicht. Jesus sagt, ihr könnt es nicht wegen eurem Kleinglauben. Ich habe mal in Büchern geguckt und bin auf den Philologen Adolf Schlatter gestoßen. Adolf Schlatter, Philologe, ich weiß nicht, ob euch das Wort was sagt, Philologe, das sind Wortwissenschaftler. Die schauen, was bedeutet eigentlich ein Wort, wenn man es übersetzen will, in dem Fall vom Griechischen ins Deutsche, was bedeutet eigentlich ein Wort ganz genau? Und Adolf Schlatter hat dieses Wort sich angeschaut und hat gesagt, das, wo bei uns Kleinglauben steht, heißt eigentlich wörtlich genauer, also das Wort heißt Oligopistia. Und hier geht es nicht um eine geringe Menge, um eine kleine Menge des Glaubens, sondern um einen unterbrochenen, zeitweise fehlenden Glauben. Es ist so wie ein stotternder Motor. Das ist das, was das Wort eigentlich ausdrückt. Ihr konntet den Jungen nicht helfen wegen eurem stotternden Motor, der sich Glaube nennt. Von Zeit zu Zeit ist euer Glaube stark und da, und egal wie stark er ist, aber er ist da. Und es gibt aber wieder Zeiten, wo ihr es nicht für möglich haltet, dass Gott eingreifen kann, wo euer Glaube nicht da ist. Wie ein stotternder Motor, der zeitweise aussetzt. Kennt ihr das Phänomen? Vielleicht vom Autofahren, vom Motorradfahren, wenn der Motor nicht rund läuft, immer wieder Aussätze hat. Also, Jesus sagt, unser Problem oder das Problem der Jünger damals, aber ich glaube auch unser Problem heutzutage, ist nicht, dass wir ungläubig wären, ist auch nicht, dass unser Glaube zu klein wäre, sondern dass er immer wieder Aussätze hat. Das sagt Jesus. Das ist das Problem. Selbst der winzigste Glaube, Jesus sagt, hättest du Glaube wie ein Senfkorn. Selbst der winzigste Glaube ist mächtig genug, um Berge zu versetzen. In Anbetracht der Harzer Berge und zum Beispiel unseres großen geliebten Brockens, den wir heute erklommen haben und hier raufgelaufen sind, kann hier die Macht Gottes deutlich werden. Gott ist da und er ist stark genug, alles zu tun. Er möchte nur, dass wir ihm vertrauen. Und das immer wieder neu, in jeder Lebenssituation. Es geht nicht darum zu sagen, ich habe irgendwann mal geglaubt, sondern Gott möchte, dass du ihm heute neu in deiner aktuellen Lebenssituation wieder neu vertraust. Vertrauen kann man nicht anordnen. Ich könnte nicht einfach sagen, in dem und dem Problem von dir, ab heute vertraust du. Wäre schön, wenn er einfach sagen könnte, ja, das ist so und das Problem wäre gelöst. Aber es funktioniert ja so nicht. Wie oft haben wir uns schon vorgenommen, jetzt vertraue ich Gott, gerade in diesem Punkt. Hey, wenn Gott so ist, wie ihn die Bibel beschreibt, dann möchte ich ihn in diesem Punkt vertrauen. Vielleicht hast du eine Krankheit, mit der du dich abquälst. Vielleicht hast du Probleme in deiner Arbeit, in deinem Beruf, wo du dich abquälst. Vielleicht hast du extreme Schwierigkeiten mit einem Menschen aus deinem näheren Umfeld. Du fragst dich, Gott, wenn du so mächtig bist, dann greif doch ein. Und ja, ich möchte dir vertrauen, ich möchte glauben. Aber du merkst immer wieder, dass du einen stotternden Motor hast, dass dein Glaube Aussätze hat. Gerade in dem Punkt, wo du es eigentlich so bräuchtest. Und jetzt sind wir bei dem Punkt in der Predigt angekommen, wo es sehr praktisch wird. Wir wollen gleich eine Zeit haben, wo wir einfach eine Zeit der Stille haben. Und später gibt es die Möglichkeit, ihr findet unter eurem Stuhl Kerzen, Teelichter. Und wir werden erstmal die Zeit der Stille haben, wo ihr den Punkt vor Gott bringen könnt, wo euer Motor stottert, wo ihr merkt, Gott, ich möchte dir da vertrauen, aber ich kann nicht. Und ich kann das auch nicht einfach umschalten. Wie oft habe ich mir das da schon vorgenommen, aber es geht nicht. Habt ihr mal die Psalmen gelesen? Mit wie vielen Worten, ehrlichen Worten die Menschen zu Gott kommen, haben gesagt, Gott, ich bring dir da meinen stotternden Motor. Das läuft nicht, das geht nicht. Herr, am liebsten vernichte meine Feinde. Die Psalmen, ihr müsst mal lesen, heftig. Und ich möchte euch bitten, nehmt diese Zeit der Stille, um vielleicht seit langem wieder mal den Punkt zu Gott zu bringen, der so wehtut. Und sagt, Gott, du weißt, an dem Punkt, ich möchte dir vertrauen. Ich möchte da Berge versetzt sehen, aber ich kann's nicht. Und ich komme zu dir und bitte dich, lass meinen Glauben wachsen. Lass ihn reifer werden. Lass ihn heranreifen, so dass er nicht mehr so stottert. Und bring diesen Punkt wirklich so konkret wie möglich im leisen Gebet vor deinen Gott. Und dann, Stefan wird dann das Signal dazu geben, dann gibt's auch die Zeit, dass du diese Kerze nehmen kannst und sagen, und jetzt habe ich das zu Gott gebracht, jetzt bringe ich es hier vor, zünde die Kerze an und stell sie auf einen der beiden Tische. Und das als Zeichen, ich gebe das wirklich bei Gott ab. Die Botschaft ist nämlich, dass du nicht dafür verantwortlich bist, dass sich der Berg versetzt. Du bist nicht dafür verantwortlich, dass Heilung geschieht. Das macht Gott. Was dein Teil ist, ist zu Gott zu kommen und ihm das abzugeben. Auf welchem Weg er dann handelt, das ist seine freie Entscheidung. Ja, wollen wir das so tun? Es ist Gnade. Du musst nichts leisten. Das Einzige, loslassen. Und nicht einmal das musst du eigentlich leisten. Genau genommen sagt Gott, wenn du loslassen möchtest, helfe ich dir dabei. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Okay, lasst uns eine Zeit der Stille haben. Nutzt das, um deinen stotternden Motor vor Gott zu bringen. Konkret.